Ich habe mir heute das Thema vorgenommen, Gott sieht mehr. Ja, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an, wie es in 1. Samuel 16, Vers 7 heißt. Es ist kein Krimi und doch ist da die Reihe von Personen und die Frage lautet, wer ist es? Und da ist jemand gekommen, der diese Frage klären wird. Wer ist es? Gesucht wird kein Verbrecher, sondern der nächste König. Der Prophet Samuel war gekommen, leichter als jede Gemeindewahl, kein Ernennungsausschuss, sondern Gott wählte selbst, unterstützt von nur einem Wahlhelfer. Das erste Buch Samuel schlägt ein neues Kapitel auf in der Geschichte des Volkes Israel. Das Königtum entsteht, der Prophet Samuel selbst salbt Saul zum ersten König. Aber Saul ist ein schlechter König, weil er Gottes Willen einfach nicht folgt. Wird er von Gott verworfen? Nun erhält der Prophet Samuel den Auftrag, erneut einen König zu salben, wie in 1. Samuel 16, 1 bis 13 ja immer geschrieben steht, wie Samuel nach Bethlehem geführt wird und dem Isai und seinen Söhnen begegnet. Den ältesten Sohn Eliab, großgewachsen, stark und gut aussehend, hält Samuel sofort für den, den Gott für den nächsten König ausersehen hat und will ihn gleich salben. Es gab für ihn überhaupt keine andere Wahl. Der sieht wunderbar aus, dieser Mann, der wird ein König. Doch über den drahtlosen, unsichtbaren Kopfhörer kommen sofort die Worte. Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf der Mensch sieht. Und dann folgte der Satz, den wir alle gut kennen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht allein das Herz an. Daraufhin lässt Samuel alle Söhne Isais antreten, doch auf keinen fällt Gottes Wahl. Und am Ende sagt Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen gewählt. Da liegt schon eine Spannung einfach in der Luft. Alle Söhne wurden vorgeführt. Warum durfte er keinen salben zum nächsten König? Aber damit noch nicht Schluss. Wie es dann immer noch von Vers 11 bis 13 heißt, den letzten und jüngsten Sohn wollen sie gar nicht vorstellen. Ja, warum? Der war der Hirte, der war auf den Feldern, da haben sie gedacht, mit dem können sie nicht angeben. Nicht? Die anderen waren so wunderbare Menschen und von Statur alles schön, aber der arme kleine Hirte da draußen. Ja, da lässt Samuel den achten Sohn den Hirten vom Feld holen. Ob Samuel der Prophet überrascht war, als er den achten Sohn gegenüberstand? Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt, er war ja tagtäglich draußen, aber auch mit schönen Augen. Das ist er, salbe ihn, hört er die Worte Gottes. Samuel salbte David zum König und somit salbte er den Falschen, oder nicht? Ja? Denn der junge Hirte mit den schönen Augen wurde nicht nur König, sondern später auch Ehebrecher und Mörder. Aber er ist der Richtige und er findet immer wieder zu Gott zurück. Das hat Gott gewusst. Mir geht es hauptsächlich um diesen einen Satz. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ja, wovon lassen wir uns alle eigentlich beeinflussen, wenn wir einem Menschen begegnen und uns über ihn so die Gedanken machen? Tja, wie schnell ziehen wir unsere Schlussfolgerungen? Kann ich von mir auch sagen. Ja, wenn man so etwas über einen anderen zuträgt, Glauben wir das gleich oder prüfen wir das erst? Ha, es ist schon eine Frage, die uns auch betrifft, ja? Es ist einfach, wie schnell ziehen wir unsere Schlussfolgerungen, wenn uns irgendjemand etwas zuträgt, wie wir es heute auch schon, Margret, wie du es auch schon angesprochen hast heute. Wie sauber entwerfen wir das Bild dieser Person, dass wir dann schreibgeschützt, also unveränderbar, in unser persönliches Bilderarchiv speichern. Aber der Herr sieht das Herz an. Darum bleibt auch nach dem Tod Davids Gottes Urteil über ihn bestehen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Im Urteil Gottes sind Davids Sünden vergeben und ausgelöscht. David bleibt der König, den ich erwählt habe und der Gebote und Rechte gehalten hat, sagt Gott. Der meine Gebote hielt und mir von ganzem Herzen nachwandelte und an diesem Vorbild des geliebten Gottes, was der Name David bedeutet, werden die Könige Judas und Israels immer wieder gemessen, von Salomo und Jerobim bis zu Hiskia und Josia. Sie wurden alle an diesen Satz eben ausgewählt oder, wie sagt man, beurteilt. Ja, dieses Wort macht mir viel Mut. Ich bin froh, dass Gott nicht nach perfekten Menschen Ausschau hält. Wenn er jemand für eine Aufgabe braucht, täte er das, würde ich heute nicht zu euch sprechen. Würde er sich nur perfekte Menschen aussuchen, gäbe es eigentlich keinen Adventisten. Keine Ellen White als Botin Gottes. Ja, keine Prediger, keine Seminare. Egal ob in Friedensau oder Bogenhofen. Allesamt unbrauchbar, nicht tauglich. Verantwortung in den Gemeinden zu übernehmen. Wenn nur perfekte Menschen gesucht werden. Der Herr braucht nicht Sündlose, sondern ehrliche Menschen, deren Herzen ihm ungeteilt gehören. Darum sieht Gott das Herz an. Durch Sünder, die ihre Fehler einsehen, dazustehen, sich vergeben und korrigieren lassen, kann Gott Wunder vollbringen. Bei Heuchlern sind ihm die Hände gebunden. Also wir müssen ganz ehrlich zu Gott kommen. Herr, mache mich aufrichtig, bewahre mich davor, mich heuchlerisch zu verhalten. Das sind so meine Bitten und Gebete, die ich immer wieder sagen muss, dass Gott mir an dieser Stelle hilft. Weil Gott das Herz ansieht, will ich mich nicht von der Fassade eines Menschen beeindrucken lassen. Weder positiv, dass ich ihm kritiklos alles abnehme, was er sagt, noch negativ, dass ich, wie die Menschen damals, meinen, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Ja, wie ist es heute mit Amerika? Mit unserer Vereinigung? Mit den Predigern? Mit Deutschland? Mit Russland? Ist es da anders? Nein, es ist nicht anders. Weil Gott das Herz ansieht, will ich langsam im Urteilen sein. Besser einmal mehr von einem Menschen enttäuscht werden, als einmal zu viel jemanden diffamieren. Oder in eine Schublade packen. Wie schnell passiert es, dass wir Menschen, wenn wir sie noch nicht ganz kennengelernt haben, in eine bestimmte Schublade reinschieben. Ja, die für ihn vielleicht dann zum Sarg aller seiner Hoffnungen und Zukunftsperspektiven werden. Wir können einen Menschen damit vernichten. Ja, weil ich als Mensch nur das sehe, was vor Augen ist, will ich mir noch häufiger bewusst machen, dass alles zwei Seiten hat. Mindestens. Es gibt noch andere, aber mindestens zwei Seiten. Gott gab die Möglichkeit, uns zu bewegen, vorwärts zu kommen, Menschen und Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten und dadurch unsere Meinung erweitern, ja, und gegebenenfalls ändern. Wir müssen nicht auf einen Standpunkt ein Leben lang unbeweglich ausharren. Das verlangt Gott nicht von uns. Wir können festhalten und loslassen, bewahren und verschenken, geben und annehmen, neu gestalten und verändern. Wir können hören, auf Gott und auf den Bruder hören, das göttliche Reden, die menschlichen Fragen zugleich wahrnehmen. Wir können hören auf Gott. Das ist ganz wichtig, dass wir auf Gott hören. Wir können sehen die menschliche und die göttliche Seite, die Wirklichkeit und die Verheißung, aber auch beide Ansichten, nämlich meine und deine, meines Gegenübers. Aber Gott gab uns ein Herz, damit es nicht geteilt ist, sondern ihm ganz gehört. Weil ich als Mensch nur das sehe, was vor Augen ist, will ich mich viel bewusster mit einem Größeren verbinden. Mit dem, der es meisterhaft beherrschte, durch die Brille des Glaubens zu sehen. Jesus Christus. Wo andere nur trockene, unfruchtbare Landschaft erkannten, sah er bereits eine große Ernte für das Reich Gottes wachsen. Ja, darum will ich hoffen für Deutschland, Mitteleuropa und andere Teile der Welt, die zurzeit satt, zufrieden und verschlossen zu scheinen. Ja, wo andere um menschliche Wracks verachtend einen Bogen machen, suchte Jesus ausdrücklich ihre Nähe, um dem glimmenden Docht neues Leben einzuhauchen, um die ungestillte Sehnsucht nach wahrem Leben zu stillen. Darum will ich niemals einen Menschen aufgeben, solange er lebt, und keinem die Sehnsucht absprechen, ein neuer Mensch werden zu wollen. Wo ich zurzeit nur unbewältigte Probleme und Finanzsorgen und hemmende Strukturen sehe, sieht Jesus die Menschen dahinter, die ihr Bestes geben wollen, aber denen es häufig nicht gelingt, über ihren eigenen Schatten zu springen. Und wo ich oft schlafende und laue Gemeinden sehe, sieht er schon vom Heiligen Geist erweckte, dynamische, auf Evangelisation in jeder möglichen Form ausgerichtete Gemeinden. Ja, er sieht sogar die Braut in makellosem Kleid, ohne Flecken und Runzeln, wo ich eigentlich nur als Mensch Pickel und Narben erkenne. Macken und Tücken, ja, ich kann also nichts Besonderes, kein makelloses Kleid erkennen. Wie sehr brauche ich den Blick der Verheißung, den Blick des Glaubens an die verändernde Macht der Liebe Gottes. Weil unsere einzige Existenzberechtigung als Siebenten-Tags-Adventisten darin besteht, Menschen zu dem bald wiederkommenden Herrn zu führen, müssen wir uns den Blick des Glaubens und der Liebe von Jesus schenken lassen. Alleine haben wir es nicht. Das ist der Blick, der uns befähigt, in unseren Mitmenschen Kandidaten für das Reich Gottes zu sehen. In unseren Mitmenschen potenzielle Mitbewohner im Reich Gottes zu sehen, wird unseren Umgang mit ihnen prägen, aber vor allen Dingen verändern. Aber sollten wir nicht damit anfangen, diesen Blick des Vertrauens und der Liebe Jesu in den eigenen Reihen zu üben? In einem Gefängnis saß ein Schwerverbrecher seine lebenslange Strafe ab. Er war voller Hass und Bitterkeit, verschlossen und grob. Immer wieder versuchte der Gefängnisseelsorger, mit ihm zu sprechen und ihm nahe zu kommen. Er wurde aber getreten, angespuckt, bekam das Essen ins Gesicht geschüttet und Flüche an den Kopf geworfen. 17 lange Jahre bemühte sich der Seelsorger mit außerordentlicher Liebe um diesen Mann. eines Tages, als er in die Zelle kam, brach der Häftling weinend vor dem Pfarrer zusammen und sagte: Seit 17 Jahren bin ich zu Ihnen nun wie ein Teufel gewesen. Und Sie haben mich immer als Mensch behandelt. Nun will ich auch ein Mensch werden. Das war der Anfang der langen und grundlegenden Verwandlung eines Menschen. Die Liebe des Seelsorgers, die in dem hasserfüllten Verbrecher das sah, was noch werden könnte, verwandelte den Mann. Wie oft geben wir ganz schnell auf? Unsere natürlichen Augen sehen, was ein Mensch ist und nicht ist. Aber die Augen der Liebe sehen das, was ein Mensch noch werden kann. Wenn er geliebt wird, und das war das Geheimnis der Liebe Jesu. Auch er sah zunächst die Grenzen und Mängel eines jeden, aber dann blickte er tiefer und sah mit den Augen der Liebe schon die Verwandlung voraus. Ein Zöllner wird ein Apostel, ein Blinder sehend, eine Ehebrecherin geheiligt, ein Besessener frei. Gott öffne uns immer mehr die Augen für seinen Willen, seine Pläne und seine grenzenlosen Möglichkeiten. Gott schärfe uns immer mehr Augen und Ohren für das stumme Schreien und die Sehnsucht der Menschen, denen wir täglich begegnen. Gott weite unser Herz für den Bruder und die Schwester, mit denen wir nicht nur die Ewigkeit verbringen wollen, sondern auch den Auftrag erfüllen wollen, der uns in dieser Gemeinde vereint. Ein Teller Suppe, eine Begebenheit. Es kaufte sich eine ältere Frau im Schnellrestaurant einen Teller Suppe. Behutsam trug sie die dampfende Köstlichkeit an einen der Stehtische und hängte ihre Handtasche darunter. Dann ging sie noch einmal zur Theke zurück, denn sie hatte ihren Löffel vergessen. Als sie zum Tisch zurückkam, stand doch dort tatsächlich, ja, ein dunkler Mann, Kraushaar, bunt wie ein Paradiesvogel, und löffelte die Suppe. Zuerst schaute die Frau ganz verdutzt. Dann aber besann sie sich, lächelte ihn an und begann, ihren Löffel in seinen Teller zu tauchen, und so aßen sie gemeinsam den Teller leer. Nach der Mahlzeit, unterhalten konnten sie sich kaum, sie verstanden sich nicht so gegenseitig, spendierte der junge Mann ihr noch einen Kaffee. Er verabschiedete sich höflich, als die Frau gehen wollte und unter dem Tisch die Handtasche greifen will, findet sie nichts. Alles weg. Also doch, ein gemeiner, hinterhältiger Spitzbube. Ich hätte es mir doch gleich denken können. Gemeinheit. Enttäuscht mit rotem Gesicht schaut sie sich um. Er ist spurlos verschwunden. Sie kann ihn nirgends mehr sehen. Aber am Nachbartisch erblickt sie einen Teller Suppe, inzwischen kalt geworden. Ja, und was? Darunter hängt ihre Handtasche. Ja, wunderbar. Peinlich, peinlich, mag man der älteren Dame aus dieser Geschichte von Manfred Zacher zurufen. Nicht nur, dass sie aufgrund ihrer Verwechslung ihres Sehfehlers selbst vom falschen Teller ist, ja, das muss ja nachträglich schon komisch gewesen sein, und die Freundlichkeit und Gastfreundschaft des Afrikaners stark strapaziert hatte. Nein, aufgrund ihres Vorurteils verdächtigt sie ihn dann sogar noch des Taschendiebstahls. Also ich meine, das ist ihr bestimmt sehr durchgegangen. Also ich kann mir das schon vorstellen. Aber ganz interessant, was da Zacher da erzählt. Ja, Gott sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Dieser Vers aus dem Alten Testament ist ein ehrlicher Vers. Er beschreibt, worauf es in der Beziehung zu Gott ankommt. Nämlich einzig allein auf unser Herz. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. einem Gott, der hinter die Fassade schaut, dem wir nichts vormachen können. Ja, dem wir auch nichts vormachen müssen. Und auf den ersten Blick kann einem diese Vorstellung eigentlich Angst einjagen. Gott sieht uns, er durchschaut uns. Auf den zweiten Blick aber entdecke ich die ganz andere Seite Gottes, die liebevolle und barmherzige Seite. Dieser Gott will uns keine Angst bereiten, denn er ist unser aller Vater im Himmel. Er sieht uns freundlich, liebevoll und vor allen Dingen verständnisvoll an. Ein Trost, der wunderbar ist, wenn es mal wieder nicht so gelaufen ist mit uns. Bei ihm brauchen wir uns nicht hinter einer Fassade zu verstecken. Bei ihm können wir sein, wie wir sind. Er kennt uns durch und durch und er ist bereit, uns immer zu helfen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott selber hat das zu Samuel gesagt, seinem Diener, der damals im alten Israel auf der Suche nach einem neuen König war. David hieß dieser König und der staunte noch Jahre später über Gottes Handeln in seinem Leben. In einem Psalm schrieb er: Herr, du durchschaust mich und kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von ferne und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Diese Bitte müssen wir auch oft sprechen. Ja, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ganz einfach. Das Auge ist für uns Menschen eines der wichtigsten Sinnesorgane. Das, was wir sehen, bestimmt häufig das Bild, das wir von etwas haben. Manche sagen sogar: Ich glaube nicht, was ich hier selbst mit eigenen Augen gesehen habe. Diesen Ausspruch hört man öfters. Dabei kann sich unser Auge auch irren. Optische Täuschungen sind ein Beispiel. Oft ist es aber auch ein zu flüchtiger Blick schuld. Also ein nicht genaues Hinsehen. Ursache für ein Versehen, das wir später bereuen. Auch bei der Beurteilung von Menschen sind unsere Augen häufig maßgeblich. Aber wie leicht lassen wir uns da von teurer Kleidung, guten Aussehen und so weiter blenden? Nicht nur, dass wir selbst andere nach diesen Maßstäben beurteilen, sondern wir selbst werden von unseren Mitmenschen ebenfalls nach unserem Äußeren beurteilt. Ja, wie gut, dass bei Gott diese Maßstäbe nicht gelten. Aber was heißt es eigentlich, wenn da steht: Der Herr aber sieht das Herz an? Schauen wir uns dazu einmal den näheren Zusammenhang an und gehen an den Anfang zurück. Samuel soll David, den jungen Schafhirten, zum König salben. Gott hat ihn erwählt und Samuel salbt ihn zum König. Welche Qualifikation hat er? Kommt es auf die Qualifikation von David an oder auf den qualifizierten Blick Gottes? Gott lässt sich nicht blenden. Er schaut in die Nischen und übersieht einfach niemanden. Er sieht das Herz an. Ja, darauf kommt es an. Gott hat David ins Herz geschlossen. Und David hat Gott ins Herz geschlossen? Ja, darauf kommt es nämlich an. Deshalb ist David als König wichtig geworden. Ja, diese Geschichte zeigt uns, wie Gott Menschen erwählt. Was bei Gott wichtig ist, dieses äußerlich allein ist nicht wichtig, die Äußerlichkeiten. Wichtig ist, was der Mensch in sich für Pläne, Absichten, ja vor allen Dingen für ein Wertesystem, einen Charakter trägt. So sieht Gott es, so erwählt er uns. aber eben nicht nach menschlichen Maßstäben, so wie wir es gewöhnt sind, sondern allein nach Gottes Maßstäben. Und Gott erwählt nach seinen Absichten, seinen Plänen. Das sind Pläne der Liebe, der Barmherzigkeit. Die gehen weit über die Vorstellungskraft, über die Träume und die Fantasien der Menschen hinaus. Gott hat andere Ansichten. Ja, was im Herzen vor sich geht, ist mit den Augen nicht zu sehen. Dass Gott das Herz ansieht, ist eine Wohltat. Vor Gott brauchen wir uns nicht verkleiden. Wir können ganz, ganz ehrlich zu ihm sein. Auch wenn ich froh bin, dass ich noch gute Augen habe, so halbwegs, möchte ich doch lernen, mich nicht nur auf sie zu verlassen. Gerade wenn ich neue Menschen kennenlerne, möchte ich ihnen die Chance geben, dass mein Bild von ihnen nicht nur von Äußerlichkeiten oder gar vom ersten Blick geprägt ist, sondern ich möchte ihr Wesen kennenlernen, bevor ich mir eine Meinung über sie bilde. Das ist manchmal sehr schwer. Umgekehrt freue ich mich natürlich auch, wenn andere sich auch die Mühe machen, mich näher kennenzulernen. Und statt vorschnell abzulehnen, es wäre schön, wenn dieser Geist auch unsere Gemeinschaft bestimmen würde. Und es ist manchmal ganz interessant, wenn man sich vornimmt, wenn man jemanden kennengelernt hat, unterwegs oder irgendwo, mir geht es öfters so, und dann nehme ich mir vor, jetzt möchte ich tiefer eingehen auf diese Person oder möchte mal wissen, woher kommt die Person oder was ist und so. Es ist oft wunderbar, dass dann unser erster Blick, den man hat, sich doch verändert, weil man sieht, ah, das ist ein ganz wertvoller Mensch, der hat ja Fähigkeiten und alles, was ich nie gedacht hätte vom Äußeren. Also es ist wunderbar. Der Mensch sieht, was eigentlich nur vor Augen ist. Ja, es ist eigentlich ein blöder Satz. Was sollen wir denn sonst sehen? Natürlich das, was wir vor Augen haben. Dazu sind die Augen doch da. Ist auch gar nicht verkehrt. Denn der äußere Eindruck sagt durchaus etwas aus. Wenn jemand daherkommt, schmutzig und abgerissen, dann ist doch sofort klar, dass dieser Mensch nicht auf sich achtet. Wenn jemand total unsicher und verschüchtert auftritt, ja, kann ich doch zu Recht daraus schließen, dass diese Person auch so ist. Das Äußere sagt schon einiges über das, wie jemand ist. Und oft genug entscheidet der erste Eindruck, aber nicht alleine. Eines Tages kommt eine Neue in die Schulklasse. Der Lehrer bringt sie mit, nennt ihren Namen und dann muss eine Entscheidung fallen. Wo darf die Neue sich hinsetzen? Ja, die ersten Sekunden entscheiden. Wirkt die Neue sympathisch? Wie sieht sie aus? Kann man sich neben ihr zeigen? Und dann kann es sein, dass jemand durch ein Lächeln, durch eine Geste oder durch Worte einlädt, hier neben mir ist noch Platz. Ja, da kannst du sitzen. Es kann aber auch ganz anders kommen. Dann trifft die Neue auf eine Reihe stumme, ablehnende Gesichter, die alle nur eines signalisieren: Wir wollen dich nicht. Und ich weiß, als ich von München hier rauskam und ich musste hier noch eine Klasse in die Schule gehen, es war auch schlimm, also man wird abgelehnt, wenn man von woanders herkommt, auch ein bisschen anders spricht. Und war eine einzige hinten, da war noch ein Platz. Und die hat auch gelächelt und hat gesagt, sie kann neben mir. Und mit dieser Schulfreundin bin ich heute immer noch befreundet. Das war, aber die anderen, ja, da bist du einfach nicht so, wahrscheinlich nicht so aufgetreten, wie sie wollten. Ne? Ja, wir sehen also, es ist gar nicht so einfach. Wir merken also schon, es ist sehr wichtig, einen guten Eindruck zu machen. Und dabei sind wir aber nicht ganz so hilflos. Denn an diesem Eindruck können wir durchaus etwas ändern. Wir wählen mit Bedacht die Kleidung, die den besten Eindruck macht. habe ich auch gedacht, dass ich ganz gut angezogen bin. Achten sorgsam auf den richtigen Sitz der Kleidungsstücke, straffen unsere Haltung, kaschieren unsere Unsicherheit, denn man ist ja immer da etwas am Anfang unsicher, egal neue Stelle oder sonst was. Ja, dann geht es los. Und wir werden hoffentlich Erfolg haben und gut ankommen. Das sind dann die Gedanken. Den äußeren Eindruck können wir durchaus verändern. Mit einiger Mühe können wir ganz anders wirken, wie wir eigentlich sind. Manchmal so anders, dass wir kaum mehr zu erkennen sind. Doch wie sehr kann das täuschen? Der erste Eindruck entscheidet sich mitunter gewaltig von dem, den wir bekommen, wenn wir Gelegenheit haben, einen Menschen genauer kennenzulernen. Und dennoch entscheidet der erste äußere Eindruck so viel. Warum ist eigentlich dieser Eindruck so wichtig? Die Autorin Christa Weiß schreibt Folgendes: Seit Jahren schon laufe ich mit einer Maske umher, die ist mein zweites Gesicht. Ja, ich habe gelernt, wie man es macht, seine Schwächen zuzudecken und Gefühle zu verbergen. Ja, ich lächle verbindlich, aber mein Lächeln ist einfach nicht echt. Ich lege Sicherheit an den Tag, aber in Wirklichkeit spiele ich Theater. Ich tue so, als fiele mir alles in den Schoß, als irrte ich niemals, als hätte ich weder Sehnsucht noch Heimweh. Warum bin ich nicht so, wie ich wirklich bin? Wenn ich allein bin und mich fürchte, fällt mir die Maske vom Gesicht. Wenn dann einer käme und trotzdem sagt, ich mag dich, ich will dich so, wie du bist, ich brauche dich, wäre das nicht wunderbar? Offenbar tragen wir unsere Masken, weil wir Angst haben. Angst, nicht akzeptiert zu werden, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind. Mit unseren Schwächen, Fehlern, Grenzen. Deshalb verwenden wir so viel Mühe auf den äußeren Eindruck. Deshalb verstellen wir uns und deshalb tragen wir die Masken. Doch dann, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das heißt doch, unsere Masken, unsere Fassaden, unsere Verstellen nützt nichts vor Gott. Er blickt tiefer in unser Inneres, in unser Herz. Dann geht es auch in der Geschichte aus dem Alten Testament. Der Prophet Samuel hatte von Gott den Auftrag, einen Menschen zu finden, der zum neuen König für Israel bestimmt war. Gott hatte ihm nur gesagt, dass es einer der Söhne eines Mannes namens Isai sein sollte. Welcher von ihnen, wusste Samuel aber nicht. Aber für Samuel war schnell alles klar. Als ihm Isai seinen ersten Sohn zeigte, sprach alles dafür, dass er der künftige König ist, dachte sich jedenfalls Samuel. Als er schon bereit war, den jungen Mann zum König zu salben, sagte Gott zu ihm, nein, der ist es nicht. Schau nicht auf sein Aussehen und seine Körpergröße. Schau nicht auf das, was Menschen ansehen. Ja, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Offensichtlich hat Gott eine andere Sichtweise. Für ihn zählt nicht das Äußere. Die Fassade ist ihm nicht wichtig, sondern das Innere, die Substanz. Gott sieht tiefer. Er sieht unser Herz an. Aber ich frage mich, was sieht Gott da bei mir? Warum sollte Gott mein Inneres gefallen, mehr womöglich noch als mein Äußeres? Sehe ich denn von meinem Charakter oder meiner Glaubensstärke her gut aus? Muss ich denn angesichts dieses tiefen Blickes Gottes nicht befürchten, auch da nicht bestehen zu können? Ja, doch Gottes Blick sucht weder Tugendbolde, noch Glaubenshelden. Was ihm gefällt, liegt nicht an unserer Anstrengung oder an unserem Tun. Auf David ist Gottes Wahl gefallen, einfach, weil Gott ihn wollte. Der Mensch sieht, dieser Gedanke ist so aktuell wie noch nie. Noch nie wurde der Mensch als Einzelner so stark nach seinem Aussehen, Tun und Tun bewundert, wie heute. Was ist es denn heute das Hauptsache? In-Sein? Cool aussehen? Gruppenzwang sind nur einige Begriffe, die in dieser Modekultwelt beschrieben werden. Die meisten Menschen werden aber zu Schauspielern auf der Bühne des Lebens. Warum? Sie möchten von den anderen als gut und dazugehörend bewertet werden. Es gibt inzwischen mehr Kopien eigentlich als die Originale. Jeder Mensch bewertet den anderen äußerlich. Ja, es geht ja auch nicht anders. Er kann ja nicht in das Herz sehen. Ja, es ist gar nicht so einfach mit dieser Beurteilung. Wenn ich über diese Aussage nachdenke, Gott sieht das Herz an, so kommt mir als erstes die Liebe Gottes in den Sinn. Wir kennen da nur allzu gut den Vers aus Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Gott liebte und liebt uns trotz aller Schlechtigkeit und Sündhaftigkeit. Jede Sünde hat Jesus am Kreuz auf sich genommen und die Strafe dafür erduldet. Weil Gott uns so sehr liebt und nicht erst dann liebt, wenn wir in seinen Rahmen passen. Nein, Gott liebt uns bedingungslos. Laut Gesetz musste die Frau, die also praktisch fremdgegangen ist, die Ehebrecherin, sollte sie laut Gesetz verurteilt werden, gesteinigt werden. Ja, ja, es war klar, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die diesen Tod der Frau fordern. Ich brauche mir nichts vorzumachen. Wäre ich damals dabei gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich genauso entschieden. Man weiß es nicht. Wenn man nach den Gesetzen gegangen ist, ja, anderen den Tod gefordert, ja, wir alle tun das, wir töten. Die Menschen um uns herum, indem wir sie meiden, ausschließen und verachten oder über sie lästern. Jesus ist da einfach ganz anders. Als die Ehebrecherin gesteinigt werden sollte, sagte Jesus zu der aufgebrachten Menge, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Jesus stellte mit dieser weisen Aussage alle auf eine Stufe, Sünder. Diese Frau wurde bei einer Tat ertappt, die nach außen hin zu sehen ist. Aber ist das ein Grund, sie zum Tod zu verurteilen? Jesus sagt, jeder ist ein Sünder, jeder macht Fehler, keiner von uns hat das Recht, den anderen zu verurteilen. Ja, wenn wir die Begebenheit in der Bibel weiterverfolgen, so lesen wir, Jesus ist mit der Tat der Frau nicht einverstanden, das ist klar. Er lässt sie gehen, aber nicht ohne ihr die entscheidenden Worte mit auf den Weg zu geben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also, Jesus hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und das ist doch so wunderbar für uns. Die Einstellung soll unser Denken beherrschen. Erstens, weil Jesus uns das vorgelebt hat. Und zweitens, weil es dein Christsein belebt und deine Beziehungen bereichert. Es lohnt sich alles, wenn du nämlich dann hinter die Schale des Aussehens und des Handelns des anderen blickst. So wirst du es nicht sehr schwer haben, deinen Nächsten zu lieben. So wie Jesus es tat. Nicht die Taten sind es dann, die dich enttäuschen und beeindrucken, sondern dass ein Mensch ist, der so ist wie du. Mit Fehlern, Schwächen, aber auch Stärken und guten Seiten. Natürlich musst du dich so, wie es Gott getan hat, dazu entscheiden, den anderen zu lieben. Doch das ist eine Entscheidung, zu der ich alle nur ermutigen kann. Ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, dass du dann dein Gegenüber gar nicht mehr so schlecht siehst, sondern am Ende immer zu dem Schluss kommst, dass der oder diejenige einfach liebenswert ist. Gott segne uns und helfe uns, diesen Gedanken stets in die Tat umzusetzen. Amen.